Ja, wir hatten vorgestern gehört und Gedanken gemacht darüber, was ist der Mensch, was ist die Würde des Menschen. Gestern ging es darum, um die Frage, wie ist Gott? Und heute wollen wir schauen, was passiert, wenn die beiden zusammenkommen. Also wie leben wir mit Gott? Was macht das mit uns, wenn wir Gott begegnet sind? Was fangen wir mit dieser Freiheit an, die uns Jesus erwirkt hat? Also wie geht es weiter? Wie können wir wirklich leben gemeinsam mit Jesus Christus? Und da freuen wir uns jetzt auf den Vortrag, der uns einfach voranbringen möchte. Es ist noch lange das Forum nicht zu Ende, wie wir gehört haben. Genau, und wir haben auch wieder ganz besondere Vortragende.
Ja, wir freuen uns sehr, dass heute Niki und Andreas Habsburg bei uns sind. Sie sind Mitglieder der Gemeinschaft Emanuel schon langjährig und sie kommen aus dem Rheingau, haben 6 Kinder und genau, dabei wollen wir es belassen. Vielen
Sehr
Dank
gut.
für euren Vortrag.
Danke, danke, danke. So, also guten Morgen. Genau, also bisher klang es wie der christliche Biotop, gell, seit 20 Jahren oder länger in der Gemeinschaft Emanuel, seit 21 Jahren verheiratet, 6 Kinder, das ist ja Stempel drauf, passt genau. Genau, und dann kommt das Leben dahinter. Da treffen wir uns dann alle wieder. Das heißt, genau, wir wurden gebeten, zu euch zu sprechen heute, auch teilweise von uns zu sprechen, wie wir das erleben, das Leben mit Gott. Und wir wurden deswegen gebeten, weil wir einer von euch sind und wir diese Dinge gemeinsam leben und wir einen Teil der Realität auch erleben, den vielleicht jeder von euch in irgendeiner Weise erlebt. Es gibt einige Sachen, da werdet ihr euch wiederfinden, andere werden neu für euch sein. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir in irgendeiner Form gemeinsam unterwegs sind, wie man sagt, als Volk Gottes. Und genau, man denkt immer, man ist allein auf der Welt und erlebt seine guten und aber auch seine schwierigen Sachen ganz alleine. Und das ist nicht so. Das ist nicht so, das erleben wir alle, nur jeder auf seine Weise, weil jeder ein Unikum ist und das auch sein soll und sein darf. Und was wir hier machen in diesen Tagen von Altötting, ist, uns Zeit zu nehmen dafür, wieder zu tanken von dem, wonach wir uns sehnen, von dem, wonach wir wissen, dass wir das eigentlich haben wollen in unserem Leben. Und trotzdem entgleitet es uns immer wieder. Das ist eigentlich das, was uns allen widerfährt. Und nochmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, uns ging es dauernd so. Und das hält an. Das ist etwas, das kann man dann das Leben nennen. Und oft ist es so sogar dann, wenn man mal so bewusst ist, in frommeren Kreisen, ups, halt fest, es ist praktisch an diesen Headphones, man kann trotzdem sprechen, dann fällt es einem sogar noch schwerer, das zu akzeptieren oder einzugestehen, wenn man denkt, weil jetzt habe ich so viel von Gott schon erlebt und so viel von ihm gehört und trotzdem ist es noch so brüchig. Warum? Warum ist das so? Ich habe so viel, ich weiß viel, habe viel von seiner Güte erfahren, von seiner Barmherzigkeit. Ich bin vielleicht zum x-ten Mal hier in Altötting. Ich habe Gelegenheit, das alles mitzuerleben und trotzdem tue ich mich immer wieder so schwer damit. Erstmal die erste gute Antwort: Bist nicht allein damit. Es geht allen so. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, dem es nicht so geht. Und das Erste, Gott sei Dank, ist tröstlich, kann man schon in der Schrift aufschlagen, in der Bibel. Da habe ich immer gedacht, wie demütig muss man sein als Apostel, dass man irgendwann akzeptiert hat, dass Gott die ganzen Negativbeispiele von einem auch zitiert, als was man alles nicht geschafft hat als Apostel. Und trotzdem sind sie die Apostel, die die Welt informieren sollen über die Wahrheit Gottes, dass er da ist. Und da gibt es zig Stellen, angefangen von Petrus, der sich was vornimmt und genau das Gegenteil macht. Dann kommt der Nächste, der Thomas, der immerhin dieses Hände in die Wunde legen. war ja nicht am ersten Tag, wo er gesagt hat, wer bist du denn? Sondern das war nach 3 Jahren intensivsten Leben mit Gott. Christus, Jesus selber dabei, ja. Und dann kommt der Moment, wo er sich nicht vorstellen kann, dass das echt ist. Obwohl er vorher nichts anders durchgehend gehört hat. Also, wir sind in bester Gesellschaft. Und deswegen, erstens, wir sind nicht allein damit. Zweitens, offenbar gehört es dazu. Deswegen, heute Morgen haben wir es gehört im Lobpreis, immer wieder der Aufruf zur Freude. Offensichtlich brauchen wir den Aufruf zur Freude. Das heißt, es gibt so eine kleine oder manchmal größere innere Trauer in uns, die uns begleitet. Und die kann eine konstruktive Trauer sein, weil sie uns daran erinnert, dass etwas in uns eine Sehnsucht hat. Und gleichzeitig ist diese Sehnsucht etwas, die wir stillen können. Wir versuchen sie ununterbrochen zu stillen mit irgendwelchen Ersatzbefriedigungen. Das ist das, was wir Konsum nennen. Und merken aber, das stößt an seine Grenzen und erfüllt nicht das, was wir uns wünschen. Und gleichzeitig, wenn wir Glück haben, dann haben wir andere oder solche Gelegenheiten wie hier, die uns daran erinnern und uns erleben lassen, diese kurzen Momente, wo wir das kriegen können, was plötzlich den Frieden gibt und die Befriedigung dessen, was in uns dauernd rumort. Also das ist, wir dürfen uns danach ausstrecken, es ist eine konstruktive Trauer. Es kann eine destruktive werden, wenn wir wie die Hände ums Ei drehen und anfangen, nur noch diese Trauer anzuschauen. Und deswegen gibt es dann solche Worte wie heute Morgen im Lobpreis. Freut euch zu jeder Zeit. An sich könnten wir das, wenn wir die 4 Worte, die wir heute Morgen bekommen haben, uns dick und fett aufschreiben. Auf dem Spiegel, auf dem Zettel, auf dem PC. Und jeden Morgen, da heißt es auch immer bei vielleicht Google oder Outlook oder wo das ist, soll das als Ihre Standardeinstellung hochgefahren werden. Diese 4 Worte, ich sage euch, das ist ein Trost, den ihr euch jeden Tag neu anschauen könnt, weil da darauf steht, warum wir bessere Dinge sein dürfen, als wir oft sind, warum wir uns freuen sollen, nicht nur so, weil Halligalli und gute Laune angesagt ist, sondern weil es heißt, wo ist Gott? Er ist nicht da und nicht dort und nicht das, sagt man, sondern er ist mitten unter uns. Jetzt hier ist es vielleicht offensichtlicher, weil man schaut und sieht, ja, andere sind da, beten, es sind viele Priester da, es sind auch so sichtbare Zeichen. Und Anbetung gibt es hier, das ist wunderbar, wie wir es nachher haben werden. Und die Messe, da ist es offensichtlich. Und wenn man dann zu Hause hockt oder im Büro oder sonst bei der Arbeit und sagt, ja, wo bist du, Gott, ja? Dann soll dieses Wort einen daran erinnern, das ist, ich bin mitten unter euch, ich bin da. So sagt das ganz am Anfang ja schon, ich bin der, ich bin da. Nicht? Und das verbringt seine Zeit mit uns, uns daran zu erinnern, dass er da ist, egal wo wir sind, egal wie es uns geht, es ist nicht abhängig von unserem Gefühl, er ist immer da. Und es soll unser Gefühl erneuern und froh machen. Und sein Ziel ist was? Dass wir froh sind, dass wir wissen, dass er da ist und dass wir nicht glauben, dass wir alleine sind. Weil das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die immer wieder in uns hochkocht, die aber immer noch bleibt. Das ist das Leid, was uns aber auch alle verbindet. Also auch da können wir dann denken, er ist immer da. Und sogar wenn wir alleine sind, ist er da, weil er in uns ist. Und das ist die Entdeckung, dieses Gott in uns und dieses Zwiegespräch, was entstehen kann mit ihm. Ja, das sind so einige Dinge, über die wir heute sprechen wollen. Und nochmal, das ist etwas, daran erinnern wir uns immer wieder und wir vergessen es immer wieder. Wir dürfen uns aber auch immer wieder daran erinnern. Es ist also kein Problem, dass wir das, ist schon unangenehm für uns, dass wir vergessen, aber es ist auch eine Chance, immer wieder neu von Gott zu erfahren, wie sehr er sich um uns kümmert. Und oft sehen wir dann Dinge erst in der Retrospektive, wenn wir dann Ereignisse anschauen und sagen, wow, stimmt, da warst du. Und das ist auch gut, weil das kann sich dann in unsere Erinnerungen einprägen, sodass wir schon ein bisschen Munition kriegen für ein anderes Mal, wo es uns vielleicht wieder schlecht geht, wo wir uns daran erinnern können, was stimmt gar nicht. Also ein bisschen die kleinen Muskeln des Glaubens, der Glaubenserfahrung, dass Gott da ist. Und dann kommt der andere Schritt, dass wir das auch anderen gönnen als Information. dass wir also das, von dem wir erlebt haben, dass es gut für uns ist, dass es uns hilft, und zwar entscheidend hilft, nicht nur irgendwie so ganz nett, wie so eine Philosophie des Trostes, sondern als erfahrene Wahrheit. Das löst sich das ganze Leben und seine Alltagsfragen, aber es bringt diesen, ja, wie soll man sagen, inneren Stabilitätsboden. Und dass wir davon den anderen erzählen, weil es denen genauso geht. Auch die, ich höre das oft von Freunden und ich sehe das von uns, die sagen, ja, super, Glauben zu leben auch hier, und dann kommen wir nach Hause zurück und wir sind total alleine. Ja, da ist kein anderer. Und ist vielleicht keiner, der die Erfahrung gemacht hat. Das stimmt. Aber alle kommen von Gott und alle haben einen Platz bei Gott. Das heißt, wir sind nicht allein, sondern wir sind inmitten der Kinder Gottes. Und das ist auch etwas, wo Gott unseren Blick erneuern will und überhaupt entwickeln will, dass wir einen Blick dafür kriegen, dass wir umgeben sind von seinen Kindern. Und das ist der Grund, warum er uns bittet, uns umzuschauen, nach links und rechts zu schauen und uns wie einen neuen Blick anzuziehen für unsere Umgebung. Und da wird er uns sanft hineinführen, wie ein langsam öffnendes Blick ist. Wahrscheinlich zu schnell würden wir es nicht vertragen. Aber er wird es machen und vielleicht verlieren wir es wieder und dann wird er es wieder neu machen, zu sehen, dass überall seine Familie, seine Kinder, von denen er sich wünscht, dass sie wissen, dass es ihn gibt, dass sie ihn entdecken. Und dann können wir die Erfahrung daraus machen, dass es uns froh macht, wenn wir von ihm erzählen können, weil es uns auch daran erinnert, was er in unserem Leben schon getan hat. So geht es uns auf jeden Fall. Und wenn man solche Gespräche hier wie heute hier vorbereitet, dann kratzt man sich am Kopf, aber was soll man erzählen, was der andere nicht schon weiß? Und, oder was ist besonders? Und oft braucht es nicht das Besondere, weil wir leben ja das Tägliche. Aber das Tägliche kann besonders werden. Das kann besonders werden, wenn wir dieses eben Gottes Gegenwart hineinlassen. Und das ist die Entscheidung natürlich, die wir schon haben in uns. Das ist wie so eine gute oder schlechte Launeentscheidung. Manchmal ist man nicht Herr der Lage, aber öfters ist man es doch. Und bewusst zu sagen, Jesus, zeig mir. Und das ist das, was wir dann hier machen mit dem Gebet, wo wir sehen aus uns selber raus, mega schwierig, ja. Also Münchhausen war der Einzige, glaube ich, der es geschafft hat, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Deswegen heißt es auch Münchhausen. Das geht nicht. Was wir aber können, ist bei solchen Gelegenheiten hier eben uns sozusagen aus dem Sumpf ziehen zu lassen. Ich glaube, das war sogar ein Wort gestern Abend bei dem Barmherzigkeitsabend, wo es hieß, jemand, der einen Eindruck hat, er steckt in einem Sumpf und kommt nicht weiter und Ding. Und Gott sagt ihm, für mich ist es ein leichtes, dich aus dem Sumpf herauszuziehen. Ein leichtes. Lass es zu und bitte drum. Das ist diese unglaubliche Vollmacht, die Gott uns anvertraut hat. Manchmal habe ich mir gesagt, oh, lieber Gott, hättest du uns mal diese Vollmacht nicht anvertraut, dann würdest du es einfach so machen. Ja? Das ist das, was er uns gibt, dass wir bitten. Warum macht er das? Weil er uns so sehr respektiert. Weil er uns nicht zwingen will darum, sondern er möchte, dass wir das in unserem eigenen Rhythmus, mit unserer Möglichkeit erfragen, erbitten und daraufhin erfahren. Also dieser Respekt vor dem eigenen Kind, das erwachsen werden darf und mit dem er Hand in Hand geht und dem er die Welt in der Form zeigt.
Mir ist gerade eingefallen, als Andreas sprach, ich bin eigentlich in so einer Familie aufgewachsen, wo, also wir wurden getauft und zur Erstkommunion geschickt, aber letztlich um uns herum war keiner, der Gott, an Gott glaubte und diese Erfahrung der Nähe, die der Andreas beschrieb, eigentlich gemacht hatte. Und so war das so, dass ich als Jugendliche natürlich dann irgendwann sehr, das alles nicht sehr überzeugend fand. Und als der Andreas sprach, dachte ich mir eigentlich, das, was war, war das, die Idee, die ich von Gott hatte, war so eine reine Theorie. Das war eben eine gute Erklärung, oder ich dachte, die Leute haben sich eine gute Erklärung gegeben für so das Entstehung der Welt, die Entstehung der Welt. Und das war voll mit Dogmen und moralischen Ansätzen. Und als ich eigentlich das erste Mal diese Begegnung sozusagen mit Gott hatte, das war nicht hier, aber vielleicht haben es einige von euch hier gestern auch in irgendeiner Weise erfahren. Es muss nicht immer die große Erleuchtung sein, aber so ein Moment, wo ich merke, okay, Gott ist mir nah und schaut mich an. Und das hat ehrlich gesagt mein Leben total umgekrempelt. Weil das all die Sicherheiten, die ich vorher hatte, wo ich genau wusste, so sieht's aus und eigentlich weiß ich's besser, so mit 18, 19 denkt man das ja eh relativ leicht. Und
bei mir hält das an. Also ich glaube ja.
Ich sag mal nichts dazu.
Man reift ja langsam, aber Gott gibt uns die Zeit.
Naja, und jedenfalls, wenn die Perspektive sich ändert und ich sehe, dass Gottes Blick auf mich ein ganz anderer ist, als den ich eigentlich auf mich habe, dann verändert es eigentlich die gesamte Struktur sozusagen. Und gestern, als der Bischof da über Gott sprach, in der Bibel, wie er sich offenbart, musste ich dran denken an, ich hatte mal einen Familienvater, nicht gläubig, da kam so die 5-jährige Tochter zu ihm und sagte, wer ist eigentlich der liebe Gott? Und dann sagte er, der liebe Gott, das ist der, wenn du deiner Schwester einen Fußtritt gibst, der dafür sorgt, dass du danach auf die Nase fällst. Und da habe ich mir gedacht, gut, das war natürlich, er wollte ein Bonbon machen, aber oft ist es doch eigentlich ein Bild von Gott, was wir haben. Das ist so der Richter, wenn ich mich zu sehr darauf einlasse, wer weiß, was passiert. Bei Jugendlichen ist es oft so, dann denken sie, okay, dann wäre ich sicherlich Priester, obwohl ich eigentlich gar nicht will. Und bei Erwachsenen oder Eltern, ja, wenn ich mein Kind anvertraue, vielleicht passiert ja irgendwas. Also dieses Misstrauen, dieses große Misstrauen gegenüber von Gott, der eigentlich nur da ist, um uns seine Liebe und seine Güte zu schenken. Das muss man sich vorstellen, dass wir Kinder haben, die manchmal auch, da werde ich ehrlich gesagt großzügig mit meinen eigenen Eltern, aber letztlich merke ich dann auch, wie das ist, ja, wenn man plötzlich eigentlich all das geben möchte, was man im Herzen hat und das nicht unbedingt immer ankommt. Und als wir darüber nachdachten, so über unseren Vortrag, da fiel mir auch ein, so dieser Blick Jesu auf die Menschen, die er begegnet ist. Und ich denke, das lohnt sich wirklich immer wieder, das anzuschauen und sich so die Evangelien noch einmal durchzulesen und ihm begegnen und ihn anschauen, wie er mit den Leuten war. Weil es nämlich genau dieselbe Art ist, wie er letztlich mit uns sein möchte. Und da sind wir zwei kleine Beispiele aus der Schrift, wollte ich gerne mit euch anschauen. Das erste ist die Begegnung mit dem Zachäus, weil die finde ich eigentlich herrlich, weil es ist so typisch das Evangelium für die Kinder. Man denkt sich, okay, man schon tausendmal gehört und so ein bisschen so für den Kommunionsunterricht. Aber letztlich ist es etwas, was wirklich unglaublich stark auch für uns ist. Wenn man sich vorstellt, dieser Mann, der da also unterwegs ist und eigentlich er hört von Jesus und das lässt ihn nicht los, er will ihn unbedingt sehen. Aber gleichzeitig hat er ein Problem. Das ist schon was? Was ist sein Problem? Genau, man denkt sich oft, er ist zu klein, das ist sein Problem. Aber eigentlich, sein echtes Problem ist, dass er reich ist. Und sein echtes Problem ist, dass er eigentlich von den anderen nicht anerkannt und nicht geschätzt ist. Aus eigenen Verschulden, klar. Aber trotzdem, kann man sich vorstellen, nicht schön. Und deshalb versteckt er sich. Und er denkt sich, okay, ich werde mir Jesus anschauen und werde mir da meine Meinung bilden. Und was passiert? Es ist nicht er, der Jesus anschaut, sondern Jesus, der ihn anschaut. Und er sieht ihn da, wo er sich versteckt hat, in dem Baum, wo er eigentlich sich dachte, okay, da kann ich mir das mal so von der Ferne anschauen. Und in dem Moment entdeckt ihn Jesus und sagt ihm, ich möchte bei dir wohnen. Und das ist so wunderbar, ja, weil das ist plötzlich sozusagen, kann ich mir vorstellen, sieht er die Realität über sein Leben, aber eben nicht im Blick der anderen, die ihn verurteilen, nicht im eigenen gierigen Blick, der immer denkt, ich, und ich versuche es mir gut gehen zu lassen, sondern im Blick Gottes, der etwas in ihm sieht, was er gar nicht wusste. Und deshalb sagt, ich will bei dir wohnen, ich will bei dir sein. Also es ist eigentlich toll, ja, wenn man sich das vorstellt. Und die anderen verstehen es natürlich überhaupt nicht. Aber für ihn ist diese Begegnung der Moment, der ihm ermöglicht, sein Leben vollkommen zu verändern. Und wenn man ihm gesagt hätte, also du bist ja kein feiner Kerl, veränder dich, wäre absolut unmöglich gewesen. Da hätte er natürlich seine Resistenzen, seine Barrieren, alles aufgebaut. Aber in dieser Begegnung mit Christus merkt er, eigentlich brauche ich das gar nicht. Und ich denke, dass dieser Blick, Jesus ist wirklich etwas, was unser Blick auf uns selbst und im zweiten Schritt auf die anderen verändern kann. Wenn wir merken, wir brauchen uns nicht zu verstellen. Wir brauchen uns nicht zu vergleichen. Das ist eine große, große Hürde oft. Ja? Das geht uns allen, glaube ich, so oder den allermeisten. Sonst ich immer denke, ach, der andere, der kann mehr, der hat mehr Gaben, der hat mehr Glück im Leben. Warum geht es mir denn so schlecht? Und dabei sieht man gar nicht die unglaublichen Fähigkeiten und die Schönheit, die Gott in eingelegt hat. Und dieser Psalm, dieser erstaunliche Psalm, den uns doch die Kirche immer wieder anbietet, dass wir den beten, danke für das Wunder, das ich bin. Wer von uns, die wir hier sitzen, könnte das wirklich aus vollem Herzen beten? Und trotzdem ist das die Wahrheit. Das ist wirklich die Wahrheit, die Gott uns sagt. Und zwar danke für das Wunder, das ich bin, nicht weil ich der Mordsmolli bin, der super coole Typ, sondern weil diese Schönheit ist die, die Gott in mir reingelegt hat. Und kann ich noch, wolltest du noch was sagen? Ich las neulich so ein Bild, das fand ich wirklich interessant. Er sagte, dass die Art, wie Gott uns anschaut, ist wie ein Bildrestaurator. Oft ist es ja so, bei ganz alten, wirklich schönen Bildern oder in Kirchen, so wenn da Fresken sind, dass er immer wieder in den Generationen wurde drüber gemalt und dann kam Dreck und dann kam Ruß. Und dann ist es für einen Restaurator eine irrsinnig lange Arbeit. Das denkt man sich so auf Laie, naja, was arbeiten die da jahrelang dran? Also das ist schon etwas eine mühsame Geschichte. Aber weil jede einzelne Schicht muss abgetragen werden. Und diese Schichten sind die Schicht des Bildes, den die anderen mir auf mich werfen. Das ist wieder das trübt sozusagen das Anfangbild. Das ist all das, was ich mir von mir vorstelle. Das ist all das, wo ich verzweifelt bin und daraufhin mich verstecken möchte. Das sind all die Momente, wo ich mich eben vergleiche. Und dann kommt immer eine Schicht drauf, sodass eigentlich das Ursprungsbild gar nicht mehr sichtbar ist. Und das ist die Arbeit Gottes, dass er eigentlich diese Schichten langsam abtragt. Und da brauchen wir keine Angst zu haben und zu denken, oh, da bin ich aber ganz nackt, wenn dann plötzlich diese erste Schicht kommt, was kommt denn da raus? Ja, also ich kann mich erinnern, als Kind hieß es oft, Gott sieht alles. Da hat man sich schon gedacht, oh je, wenn er alles sieht, dann ist es genau das, er sieht genau das, was ich eigentlich nicht zeigen möchte. Dabei ist es eigentlich wunderbar, wenn ich sage, Gott sieht alles, dann ist es eigentlich genau das Gegenteil. Ich brauche keine Angst zu haben, weil er sieht alles, was in meinem Herzen ist. All das, was ich nicht sehe und all das Schöne vor allem, was ich nicht sehe. Und naja.
Und genau. Und der Unterschied zu uns, er schätzt es. Das heißt, er ist kein Flughafenradar, so ein Ganzkörperscan, der einen durchsichtig macht für andere in dem Sinn, sondern er schaut mit einer Wertschätzung auf unsere Person, auf die Teile, die ich selber auch an mir gar nicht wertschätze. Und dadurch versöhnt er uns mit unserem Dasein, mit unseren Dingen. Und genau, mein kleiner, was ich vorhin was sagen wollte, eben war die Frage eben bei Zachäus, aber auch bei den anderen Beispielen, ist schön für uns. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen auch, dass wir den anderen Menschen etwas erzählen können von Gott. Und auch, wenn wir erzählen, wenn die Stelle von Zachäus denkt, es hätte ja eine lange Geschichte gegeben, auch die Jesus ihm erklären könnte an der Stelle, du, also das ist schlecht gelaufen, das, also müsste man verändern. Aber das Einzige, was er macht, ist, ich muss heute bei dir sein. Null Moral, null Moralien, irgendwas, er hat nicht eine Sequenz seines Lebens ihm vorgehalten, nicht eine einzige Sequenz, sonst hätte ich viele gegeben. Er hat nur gesagt, ich muss heute bei dir wohnen. Das heißt, damit heilt er seine ganze Geschichte. Und was macht das? Das löst aus, dass eben, wie du gesagt hast, nicht beim Zachäus, das Gute plötzlich, was immer in ihm drin war, auch plötzlich explodiert und rauskommen kann. Und was sagt er dann in seinem Überschwang? Die Hälfte dessen, was ich habe, das möchte ich zurückgeben, was ich zu viel genommen habe, etc. pp. Also das löst plötzlich diese ganze Möglichkeit aus, die vorher weggequetscht war von der Not, immer zu schauen, wo er bleibt und möglichst viel zu nehmen, weil er immer Angst hatte, nicht genug zu bekommen.
Dafür gibt es zig Beispiele. Jetzt haben wir wenig Zeit, insofern werden wir das jetzt nicht alle, aber schaut sie euch vielleicht an, auch die Begegnung mit der Samariterin am Brunnen, die da auch den Eindruck hat, naja, ich bin halt die Samariterin, also sie hat auch diese ganzen Sünden und eigentlich wird auch eher schlecht angesehen. Und als Jesus ihr sagt, sie, das ist echt, echt herrlich, wenn man das liest, dann zum Schluss geht sie, also die ganze Stelle, bitte mal anschauen, und dann geht sie, rennt ins Dorf und sagt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Also gerade eigentlich das, was vielleicht jetzt nicht das Schönste war, ja, was die Leute kannten sie, haben sie deshalb geächtet für die ganzen Männer, die sie gehabt hatte und so. Und in dem Moment aber fühlt sie sich so befreit, dass sie hinrennt und es allen erzählen muss. Also eigentlich eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Und das vielleicht auch noch als kleiner Tipp, wenn wir jetzt zurückgehen, die jetzt auch noch, wo das die Ferien bald zu Ende gehen. Und vielleicht, wenn die Leute fragen, ja, was hast du denn so gemacht in den Ferien? Und dann sagst du, ja, war mehr und ja, ich war so irgendwie in Bayern unterwegs.
Bisschen peinlich.
Und wenn die Leute nachbohren, dann, ja, das muss ich doch vielleicht erzählen. Ihr könnt es ruhig rauslassen, weil die Leute eigentlich sich freuen, das zu hören. Das ist wirklich erstaunlich. Klar, manchmal ist es peinlich. Aber letztlich, wenn wir erzählen, was wir hier erlebt haben, dann ist es etwas, so wie es eben heißt in der Schrift, ja, wenn wir nicht davon erzählen, werden die Steine schreien. Und wer soll denn den Leuten das sagen? Ich kann mich erinnern, das hat mal einmal, als ich eine Freundin von mir, die hatte ein recht schweres Leben gehabt. Und ich traf sie dann nach vielen Jahren. Und da hatte sie eben diese Entdeckung von Gott gemacht. Und sie sagte, warum habt ihr das mir nicht früher gesagt? Warum habt ihr das mir nicht früher gesagt? Mein Leben hätte so anders ausschauen können. Und das hat mir, ist es nicht so, dass wir uns jetzt da Vorwürfe machen müssen. Darum geht's gar nicht natürlich. Aber haben wir ruhig den Mut, zu den Leuten zu gehen, ein bisschen davon zu erzählen. Wir können ja auch, da muss man natürlich vorsichtig sein, ja, weil wir merken, okay, die Leute haben gar keine Lust, das zu hören. Also muss man die nämlich nicht überrollen. Also dieses gute Prinzip von rote Ampel, grüne Ampel. Also wenn man da so ein bisschen zuhört, dann merkt man, dass die Leute dann merkt man schon genau die Reaktion. Aber jedenfalls, um mal so zurückzukommen, diese Begegnung der Samariterin, das verändert ihr Leben und eben auch ihre Beziehung zu den Menschen, zu den anderen. Ja.
Ja. Wir haben es vorhin schon gesagt, aber nochmal zur Erinnerung. Dieses Erlebnis, und dafür ist die Gelegenheit hier in Altötting und so wie bei den Abenden gestern, dass Gott auf mich schaut in einer Weise, die mich heilt und die auf jeden Fall, egal wie ich es persönlich erlebe, weil ich es nicht unbedingt gestern Abend erlebt habe oder auch über die Tage, aber wichtig für mich, das zu hören, als objektive Wahrheit. Gott sieht mich so, wie ich bin. Wie ich wirklich bin, ist nämlich als Gottes Kind und nicht als all das, was in meinem Leben vielleicht schiefgelaufen ist, sondern er sieht mich als sein Kind mit all dem Schönen. Und das, ich muss nichts mehr leisten, ich muss mich nicht vergleichen, wie wir gehört haben, und ich muss mich auch nicht verurteilen, ich darf mich nicht selbst verurteilen. Und wenn ich etwas vielleicht nicht zur Beichte gehen will, wir haben es gehört gestern, das Angebot der Beichte ist eine wunderbare Gelegenheit, all diesen Schrott des Lebens dort abzulegen. Und es ist, wenn wir sagen Sakrament der Versöhnung, dann ist es Versöhnung mit mir selbst, weil ich weiß, dass Gott mir all das nicht übel nimmt. Und das ist wichtig, das hier zu haben. Wir haben es gestern gehört, vorgestern von dem anderen Zeugen, von dem Mädel, das gesagt hat, noch ist mir schwer, oft zur Beichte zu gehen. Wie gesagt, mir auch. Ja, also in der Gemeinschaft Emanuel haben wir so einen guten Vorsatz, jeden Monat sollte man zur Beichte gehen, als erfahrener Rhythmus. Ja, genau. Also, super. Gut zu machen. Und es ist aber echt schwer, weil man doch immer wieder, das Peinlichste ist eigentlich mit diesen Sachen, die so dämlich sind als Sünden, aber immer wiederkehren. Ja? Und es ist mir schon peinlich, dass ich denke, wer kennt mich noch nicht von den Priestern? Das ist, ah, kommt der schon wieder. Genau. Aber das ist, wir dürfen das. Und Gott wird es nicht zu viel. Und deswegen hingehen, abladen, abladen, abladen. Das ist, Gott lädt uns dazu ein, wir nehmen die Einladung nicht an. Das ist unser Hauptproblem. Wir sind kompliziert, nicht Gott. Ja? Aber auch für Gott ist kein Problem, dass wir kompliziert sind. Er kennt uns ja. Deswegen, er hat auch
die Entspanntheit, er schaut uns an, aber es ist ihm ihr echtes, innerstes Anliegen. Es gibt ihm nichts anderes, was ihm wichtiger ist, als wie es mir persönlich geht. Das ist sein Hauptanliegen. Deswegen alles das, was ist. Kann man gar nicht sich vorstellen, so ist aber so. Und dann wiederum, dass wir, wenn wir diese Sanftheit, Güte und unbedingte Zustimmung Gottes hören, dass wir das in der Form weitergeben und ihn bitten, lieber Gott, ändere meinen Blick auf die anderen. Er tut es. Aber darum können wir auch bitten. Und dann brauchen wir auch, wenn wir mit anderen sprechen, gar nicht so viel erzählen, sondern können einfach oft nur zuhören. Weil die anderen Gelegenheit haben, vom Leben zu erzählen, was ihnen alles schiefgelaufen ist, was mühsam war, was Ding ist. Und wo wir gar nicht so viel Weisheiten bringen müssen über das Tolle, was wir da sehen, sondern tatsächlich dann auch Zuhörer im Auftrag Gottes sein können oder andere seinen Lebensschrott erzählen kann. Vielleicht spricht man gar nicht so oft über Gott, sondern einfach die Tatsache. Und Gott arbeitet dauernd. Wir können diese Zuversicht haben, Gott arbeitet in jedem Menschen auf der Welt. Egal welche Religion, welche Zugehörigkeit. Nur dieses Entdecken, das ist halt die Lebensaufgabe.
Und ich denke, für um dieses Hören können, glaube ich, ist die erste Voraussetzung oder die erste Einladung, dass wir auch die Augen öffnen, dass wir einfach da sind. Ich kann mich erinnern, ich hatte, als ich in der Schule war, die Mutter von einer Freundin, und die war gar nicht gläubig, aber die hatte irgendwie, die hat so das Zuhören ausgestrahlt, dass kaum hat sich irgendwo auf eine Bank gesetzt, kam einer und hat sich daneben gesetzt und hat angefangen, sein Leben zu erzählen. Und das war wirklich erstaunlich, ja, weil das alle naslang hat, das ist es so passiert. Und ich denke, wirklich, wenn wir uns auch einfach unseren Blick, wir haben jetzt viel über den Blick Jesu gesprochen, den Blick Gottes über uns und unser Blick über uns selbst. Wenn wir aber diesen Blick von Gott verändern lassen, so dass wir auch lernen, so wie er zu schauen, dann werden wir zwei Sachen entdecken. Das erste ist, dass die anderen doch auch sehr viel schöner sind, als wir das so gedacht hatten. Und das zweite eben, dass es wunderbar ist, wenn wir da sein dürfen. Und ich arbeite zusammen zurzeit mit so einem jungen Schweizer, und der erzählte mir, ein Kumpel von ihm war bei den Schweizer Gardisten, und der war an der Wache direkt vor der Tür sozusagen vom Papst. Und nach ein paar Tagen sah er, wie der Papst, also wie da ein kleiner Tisch war mit Obst und Wasser. Und da hat sie gesagt, schau, wie war sich nett und so, und hat sich irgendjemand gelassen und so. Und am nächsten Tag war wieder Obst und Wasser. Und jeden Tag, die ganze Zeit eigentlich seines Dienstes, wurde immer für frisches Wasser gesorgt. Und dann hat er sich erkundigt, ja, wie kommt das denn jetzt? Gibt es da neue Regeln? Und er sagte, nein, der Papst selbst, Papst Franziskus, hatte gesehen, dass die Wachen da immer stehen müssen. Und dann hat er sich gedacht, na, eigentlich ist es ja gemein. Und er hat es extra, er hat die gesehen und hat dann gehandelt und hat diese kleine Geste der Nächstenliebe für die gemacht. Eigentlich wirklich eine Kleinigkeit, aber für ihn hat es, er kam, das ist wirklich witzig eigentlich, dieser Freund, weil er kam als Schweizer Gardist, weil er fand es cool, irgendwie lustig, aber hatte eigentlich nichts mit der Kirche zu tun. Und hätte eigentlich so, als er diesen ganzen Prunk sah und so, hat ihn das eigentlich eher ferner getan. Und als er diese kleine Geste realisiert hat, hat es wirklich sein Herz geöffnet für Gott und für die Kirche. Ja.
Mir ist auch noch ein Beispiel eingefallen. Es war eine, leider weiß ich ihren Namen Moment nicht, eine alte Dame, ältere Dame, die war vor Jahren hier aus Wien. Das heißt, die auch ein Büchlein geschrieben hatte, dann im Altersheim lebte. Und was machte die so besonders? Wie hieß? Maria.
Was immer. Egal.
Ja. Was war sie? Sie war einfach freundlich. Aber sie war in ihrer Freundlichkeit, brachte sie Gott in einer konkreten Weise, das war unglaublich. Und erstaunlicherweise waren, war ja damals schon in den 70ern, waren die jungen Männer von ihr besonders berührt. Also wir, die harten Burschen, die haben gesagt, Pokerface, Muskeln, also wo ist das Problem? Und wir waren von ihr in besonderer Weise berührt über ihre Sanftmut und die einfache, freundliche, aber echte Art, mit der sie zu uns sprach, dass man ganz perplex war, warum wirkt das so. Das heißt, sie hat diese, einen Teil dieser Güte Gottes herangetragen und das berührt einfach. Das ist so, wenn wir damit konfrontiert werden, dass auf jeden Fall, sie hat das so transportiert, dass uns das als junge Burschen damals sehr stark berührt hat. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Und man könnte sagen, wirklich das einfachste aller Werkzeuge, die Menschenfreundlichkeit. Mhm. Und das hat uns Gott an die Hand gegeben, einfach freundlich zu sein und damit etwas von ihm auch weiterzutragen. Also.
Dafür ist natürlich aber auch eine wichtige Voraussetzung, dass wir nicht urteilen über die anderen. Das, was wir sagen, das ist vielleicht noch leicht, wenn es Leute sind, die wir kennen oder Freunde oder aber auch Leute, die uns begegnen, aber die nicht so uns in Frage stellen. Und es gibt aber auch viele Leute, die durch ihre Lebensführung, durch die Brüche, die sie in ihrem Leben gehabt haben, die uns herausfordern. Ja, die sind nicht die guten Musterkatholiken. Die leben vielleicht gar nicht, wie es so die Kirche vorschlägt. Und trotzdem ist es so, welchen Blick habe ich auf diese Menschen? Und welchen Blick hat Gott auf diese Menschen? Glauben wir wirklich, dass Gott sagt, das passt mir ja gar nicht, wie du dir lebst. Und insofern bist du jetzt nicht mehr mein Kind. Das ist doch überhaupt nicht das, was uns über Gott von Jesus gesagt wird. Und deshalb, wenn wir so leben, dann entfernen wir uns von Gott. Das ist ganz klar. Insofern, wenn wir die einzige Antwort ist wirklich zu sagen, ich öffne mein Herz und egal was komme sozusagen. Das fand ich sehr interessant, das hat mir auch erzählt, die Frau von meinem Vater, die ist eigentlich Buddhistin, aber die haben viel in Nepal gelebt und dort hatte sie gearbeitet freiwillig, ging sie immer ins Gefängnis. Und da waren richtig wilde Typen da drin und unter anderem hat sie sich dann um die Kinder gekümmert, die dort gibt's halt keine so große Sozialversorgung, jedenfalls wenn die Eltern ins Gefängnis kommen oder wenn eins der Eltern und der andere ist nicht da, dann gehen die Kinder einfach mit sozusagen und wachsen da auf im Gefängnis. Und die haben sich dann, diese Gruppe von Freundinnen, die haben sich dann gekümmert um diese Kinder. Und jedenfalls dann einmal begegnete sie oder willst du das erzählen?
Ganz kurz, genau. Und das war eben ein Mädchen, um das sie sich kümmerte, dass sie in ein Mädchenheim dann nahm, damit sie dort behütet aufwachsen können. Weil wenn die Eltern im Knast sind, kümmert sich keiner mehr um die Kinder, sind schlichtweg alleine. Das heißt, sie holte die Kinder aus dem Knast, aus dem Gefängnis, aus einem Loch, um dann in einem Heim zu sein. Auch das war nicht so ganz einfach. Und ein Kind davon, die waren wegen wirklich schwerer Verbrechen da drin auch oft. Und der Vater von dem einen Mädel, 6 Jahre alt oder was, der war wegen Menschenhandel drin. Wir haben ganz stark verkaufen die Kinder, vor allem die Mädels eben, in Bordelle, nach Bombay, nach wo auch immer hin. Und die nepalischen Mädchen sehen einfach wunderhübsch aus, zuckersüß. Und deswegen sind die sehr gefragt. Und also der war wirklich verurteilt auf 20 Jahre, war ein harter Bursche gewesen. Und sie hat gesagt, sie konnte den nicht anschauen. Sie hat gesagt, sie wollte sich um das Kind kümmern, das ja. Aber und immer wieder gab es noch so Besuchszeiten. Und da hat sie gesagt, klar, Kind braucht Vater, egal was Vater gemacht hat, nicht? Und die Beziehung zwischen Tochter und Vater. Und da ging sie durch eine Drehtür und dann sollte sie das Kind wieder abholen. Und es hat irgendwie länger gedauert als sonst. Und plötzlich bekam sie an ihrem Platz eine Cola. Sie, was soll ich mit der Cola? Irgendwie, ja, der Vater schickt das. Sie wollte auch gar keine Cola. Und sie holte das Kind dann ab, jedenfalls nach sehr langen Zeit, und wollte den Blick vermeiden auf den Vater an sich, weil sie gesagt hat, sie sieht die ganzen Mädels, ja, die so leiden. Und sie wusste um das, warum er da drin war. Und in einem Moment, als das Kind da durch diesen Drehkreuz geht, schaut sie dann trotzdem kurz hoch und sieht dann seinen Blick und sieht diese dankbaren Augen des Vaters, dass sie sich um die Tochter kümmert. Und dieser Blick, sagt sie, hat plötzlich in ihr alles fallen lassen, was sie vorher dem Vater vorwarf. Sie hat gesagt, sie sah nur diese Augen, die so schauten und voller Dankbarkeit waren. Und sie sagt, in dem Moment hat sie nur gedacht, mein Gott, was ist dir passiert, dass du das alles gemacht hast, dass du hier gelandet bist. Aber das war etwas eben, das kam durch den Blick. Aber es ist nur so, sie hat gesagt, wie plötzlich das Urteil von ihr abfiel. Und das war eine Begegnung, die sie hatte, aber auch der andere hatte mit Christus, durch diesen Blick. Beide haben es nicht bewusst erlebt und trotzdem hat Christus beide geheilt auf eine Weise. Ganz erstaunlich. Und, ja.
Und ich denke mir, also wenn so etwas, was wirklich, also sicherlich zu den schlimmsten Sachen gehört, was man machen kann, ja, also der Kinder aus ihren Familien zu entreißen, weiter zu verkaufen, in die Sklaverei, also wirklich übler Typ, ja. Also die Sache, die Tat ist ja wirklich, da kann man nichts verschönern. Und trotzdem weiterzusehen. Und das hilft uns, glaube ich, weil die Leute, die wir begegnen, meistens sind dann doch nicht die Schwerverbrecher. Und trotzdem verurteilen wir sie. Also da wirklich unser Blick weiten zu lassen.
Wir können das nicht aus uns heraus. Auch diese Dinge, wie der Blick, die werden von Gott geschenkt. Aber das ist aber das, lassen wir uns beschenken. Lassen wir uns beschenken von Gott und bitten wir um das, von dem wir hören, dass es schön sein soll. Wenn wir es schon erlebt haben, bitten wir ihn, mehr davon zu bekommen, weil davon gibt es nie genug. Und wenn wir es noch nicht erlebt haben selber, bitten wir ihn, dass wir das erleben können. Wenn nicht hier heute, wenn es nicht passiert, wenn nicht die Tage, dann woanders. Gott wird es uns schenken. Egal, was wir spüren oder nicht, Gott schenkt das und kümmert sich um uns und um jeden Einzelnen von uns. Wir werden jetzt, glaube ich, eine Zeit der Anbetung haben, wo wir genau diese Dinge, wie wir gehört haben, ob sie uns dann schwerfallen, Trauer machen oder froh machen, ihm vorhalten können, ihm hinhalten. Und tun wir das ruhig, nutzen wir die Zeit. Wir machen das öfters, nicht oft genug, aber oft. Und das verändert auch bei uns immer wieder neu. Das vereinfacht das Komplizierte. Plötzlich ist so der gerade Weg da, wo vorher alles so kreuz und quer geht. Wir brauchen das dauernd. Deswegen glauben wir, dass wir alle das brauchen. Das ist unsere Erfahrung. Und dazu laden wir euch jetzt ein. Das wird jetzt gleich hier sein. Danke sehr.